Ich möchte heute Morgen weniger theologisch, hochtheologische Predigt halten, weil für das bin ich als Gastredner noch gar nicht zuständig für die hohe Theologie. Da haben wir eigene gute Pastoren. Sondern die Predigt von heute Morgen soll mehr eine praktische sein. Soll mehr eine seelsorgerliche sein. Und ihr habt das Thema schon gehört. Und ihr seht es auch da vorne. Das Thema heisst, mit lauter Widerstände überwinden. Warum komme ich auf das Thema? Ja, vor einiger Zeit dürfen selber ein bisschen die Haut von Martin Luther hineinschleifen. Das heisst, ich durfte eine Kulturreise begleiten ins Lutherland, wo wir verschiedene Städte besucht haben, wo Martin Luther gewirkt hat, zum Beispiel Erfurt oder Wittenberg natürlich. Oder auch die Wartburg. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich natürlich intensiv mit dem Leben von Martin Luther auseinandersetzen und habe dabei auch noch weniger bekannte Aspekte vom Leben von Martin Luther kennengelernt. Und die möchte ich heute Morgen immer wieder einfliessen lassen in der Auslegung von unserem Predigttext. Und jetzt möchte ich als erstes ein paar Verse lesen, aus dem Lieblingspsalm von Martin Luther. Und ihr werdet sofort merken, der Lieblingspsalm von Martin Luther ist eben der Psalm 118. Und der Psalm 118, der hat ja eine enorm wuchtige Sprache. Und die wuchtige Sprache passt auch gut zur wuchtigen und markanten Persönlichkeit von Martin Luther. Gerade der Psalm 118, hat Martin Luther immer wieder neu geistlich Stehvermögen gegeben in den Auseinandersetzungen, in den aufreibenden Auseinandersetzungen von der Reformation. Und selbstverständlich liest sich der Text jetzt in der klassischen Luther-Übersetzung. Psalm 118, wer es gerne möchte mitlesen, ab Vers 13. Da heißt es, man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und jetzt lese ich noch den Lieblingsvers vom ganzen Psalm von Martin Luther. Ich werde aber nicht darüber reden, weil die Zeit gar nicht langt. Aber ich lese zumindest den Vers 17, was heißt: Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der ganze Psalm, wenn wir jetzt alles noch lesen würden, was vorher und nachher steht, und auch diese Verse, lassen uns einen äußerst eindrücklichen Blick tun in den Gefühlszustand des Psalmisten, den wir ja mit Namen nicht kennen. Lasst uns einen eindrücklichen Blick tun in die Ups und Downs vom Innersten des Psalmisten, in das Auf und Ab. Und der Blick ist darum für uns so wertvoll und auch so eindrücklich, weil wir das ja selber auch kennen. In irgendeiner Form. Wir alle kennen oder machen schöne Erfahrungen. Mit der Familie, mit Freunden oder bei dem schönen Wetter wie heute. Und dann fühlen wir uns prima. Wir sind auf dem Gipfel der Emotionen. Aber wir wissen auch alle, wie schnell das wechseln kann. Wie schnell können unsere Gefühle in die tiefsten Abgründe runterfallen? Nur ein kleines Beispiel aus unserem Familienalltag. Wir waren mit der Familie in der Sportferien. Jetzt rede ich schon wieder von Ferien. Aber es muss manchmal auch sein, in der Sportferien. Die Jüngste ist noch mitgekommen, der ist 14. Und wir sind miteinander Ski gefahren, etwa gleich schnell, der Papa und der Jüngste. Und dann am Nachmittag, nach der Zvieri-Pause, fräset der Jüngste, ich weiß nicht, was der Biss hat, plötzlich bolzen gerade, einfach alles gerade ab. Ich habe das gesehen und dachte, was ist auch los? Hat er vorher nie gemacht. Und irgendwann hat er Kontrolle nicht mehr gehabt über seinen Körper und schien einen riesen Sturz und einen komplizierten Beinbruch. Sie haben ihn dann bis Mitternacht operiert im Kantonsspital in Chur. Und warum erzähle ich euch, das hat mit dem da vorne zu tun. Ich bin dann meinen Sohn besuchen am nächsten Tag, so ein bisschen mit einem traurigen mit einem traurigen Herzen, als ich in das Zimmer reinkomme, ist er mit einem Kollegen, fast gleich alt und vielleicht der gleich komplizierte Bruch, sind sie die am Tisch und spielen, ich weiß nicht mehr, ein Kartenspiel. Bombenstimmung. Ich dachte, wow, was ist denn da los? Und dann bin ich drin gewesen, also die Stimmung war so gewesen. Und dann bin ich rein, kommt der Arzt rein, der sie operiert hat und sagt, nein, das geht gar nicht, ihr geht sofort ins Bett und ihr steht jetzt den nächsten Tag nicht mehr auf. Ist mir jetzt noch vor Augen, wie der Laden runter ist bei beiden, wo die da in ihr Bett reingekieft worden sind. Also, oh, Entschuldigung. Ja, ich bin da ein bisschen, da. Also gerade so hat es gemacht. Aber das sind ja noch kleine Sachen, es gibt ja noch viel schwierigere und schwerere Sachen als ein Beinbruch. Das passiert jeder Familie irgendwann einmal. Denke an eine andere Situation. Kurz vor dieser Kulturreise läutet mir ein Teilnehmer an und gibt es in einer Freude Ausdruck, dass er mitkommen auf die Reise und was ihn erwartet. Und nur wenige Tage, bevor wir dann gestartet sind, läutet der gleiche Mann mir nochmal an, den ich gut kenne, und sagt, du, ich muss mich abmelden. Mein Sohn, der 40 ist, war in der Toskana mit der Familie. Kurz vor dem Nachtessen hat er der Frau gesagt, ich mache noch schnell mit dem Velo eine Runde. Und er ist nicht mehr heimgekommen. Während dieser Runde hat er einen Herzstillstand gehabt, Vater von 4 Kindern. Ich glaube, nur wer etwas Ähnliches selber erlebt hat, kann irgendwie nachvollziehen, was da innerlich abläuft. Zuerst natürlich bei der Ehefrau, aber auch bei dem Vater von dem 40-jährigen Sohn. Da öffnet sich Abgrund. Der Vater war jahrelang Leiter von einem grösseren oder Mitleiter oder in der Leitung von einem grossen Freikirchenverband in der Schweiz, hat oft auch predigt und er hat mir nachher gesagt, ich hätte nie gedacht, dass man als gestandener Christ derart in eine Verzweiflung absinken kann. Und auch der Martin Luther war ja nicht nur die wuchtige Persönlichkeit gewesen, wie man ihn allgemein eben so kennt, sondern der Martin Luther war auch auf der anderen Seite ein hochsensibler Mensch gewesen. Er hat gewusst aus eigener Erfahrung, was das heisst, was wir jetzt gelesen haben, da im Vers 13. Man stößt mich, dass ich fallen soll. Nebst all dem Widerstand, den er erlebt hat in der Reformation, der Papst und Kaiser, hat er auch oft Leid und schweres Leid in der eigenen Familie erlebt. Der Martin Luther hat zum Beispiel den Tod von 2 eigenen Kindern müssen verkraften. Und vor allem der Tod von seinem geliebten Lenchen hat er fast zeitlebens eigentlich nie ganz überwunden. Und der Martin Luther hat auch oft, man weiß es oft gar nicht, so mit Depressionen und Schwermut zu kämpfen gehabt. Aber gerade diese schweren Erfahrungen haben der Martin Luther auch zu einem sehr einfühlsamen Seelsorger gemacht, wo die Trostbedürftigkeit vom menschlichen Herz kennt hat, aus eigener Erfahrung einerseits und auf der anderen Seite auch gelernt hat, sich diesen inneren Widerständen, diesen inneren Anfechtungen, sich auch zu widersetzen. Lutherkenner sagen, dass man die Seelsorgetätigkeit oder den Brennpunkt von der Seelsorge von Martin Luther eigentlich in 2 Wörter zusammenfassen kann. Das war sein Schwerpunkt in der Seelsorge. Einerseits Trost, weil er eben Trostbedürftigkeit vom menschlichen Herz aus eigener Erfahrung nur zu gut kennt hat. Und auf der anderen Seite war sein Brennpunkt Trotz, Widerstand. Und beides finden wir in dem Psalm. Man stößt mich, dass ich fallen soll. Das beinhaltet ja nicht nur ein körperliches, physisches Stoßen, sondern es beinhaltet oft auch ein Gestossensein in Gedanken. Und das kennen wir ja auch. Und so hat Martin Luther zu einem Freund gesagt, der oft von Selbstmordgedanken geplagt war. Ich zitiere jetzt ein paar Zitate. Er schrieb dem Freund und sagt, darum musst du dir ein Herz und Trotz fassen gegen dich selbst. sagt er dem depressiven Freund. Nochmal, wo depressive Gedanken gehabt. Darum musst du dir ein Herz und Trotz fassen gegen dich selbst und mit Zorn zu dir selbst sprechen. Nein, Gesell, wenn du noch so ungern lebst, du sollst leben. So will's mein Gott. Hebt euch, ihr Teufelsgedanken, in den Abgrund der Hölle mit Sterben und Tod. Hier habt ihr nichts zu schaffen. Trotz. Ihr oder du musst ein Herz fassen mit Trotz gegen dich selbst. Das ist die eine Seite. Der Martin Luther überlässt also seinem Freund nicht den anstürmenden Gedanken, sondern zeigt einen Weg auf, wie man mit diesen Gedanken, mit diesen Anfechtungen umgehen kann, indem man sich als erstes die Gedanken identifiziert. Was sind es für Gedanken? Als Gedanken sagt er da vom Satan. Und zweitens, wie man sich abwehren kann. Oder einen anderen Rat gibt der Martin Luther an Schwermütige weiter, indem er ihnen empfiehlt, einfach immer das Gegenteil zu machen, was der Satan einem einflüstert. Das ist das typische Luther-Prinzip. Mach einfach gerade das Gegenteil, was der Satan will. Ich möchte ein weiteres Beispiel nennen. Jetzt geht es mehr um Trost. Und es wird jetzt ganz praktisch. Wo er an einen Hauslehrer von seinen eigenen Kindern schreibt, der eben auch mit depressiven Gedanken immer wieder zu kämpfen hat. Dem schreibt er, ich zitiere wörtlich, und so oft dich der Teufel mit diesen schwermütigen Gedanken plaget, und jetzt wird es ganz praktisch, suche sofort die Unterredung mit Menschen oder trinke etwas reichlicher, treibe Scherze und Possen, oder tue irgendetwas Heiteres. Man muss bisweilen mehr trinken, mehr spielen, mehr Kurzweil treiben und hierbei sogar irgendeine Sünde riskieren und dem Teufel Abscheu und Verachtung zeigen, damit wir ihm ja keine Gelegenheit geben, uns aus Kleinigkeiten eine Gewissenssache zu machen. Andernfalls werden wir überwunden, wenn wir uns ängstlich darum sorgen, dass wir ja nicht sündigen. Deswegen, wenn der Teufel einmal sagt, trinke nicht, so sollst du ihm Antwort geben, gerade darum will ich kräftig trinken. So muss man das Gegenteil von dem tun, was der Satan verbietet. Aus was für einem anderen Grund glaubt ihr, dass ich, so wie ich es tue, kräftiger trinke, zwangslos plaudere, öfter esse, und jetzt kommt Begründung, um den Teufel zu verspotten und zu plagen, der mich plagen und verspotten will. Jetzt muss ich noch etwas einfügen, das sagt der Martin Luther an einem Schwermütigen, nicht an einem Übermütigen. Alles leichtfertig nimmt. Ich sage das ganz bewusst, so nicht gehen zum Stefan reklamieren und sagen, heute in der Predigt sind zum Biertrinken animiert worden. Das wird einem Schwermütigen gesagt und nicht einem Übermütigen. Und das macht die Bibel auch immer wieder. Sie sagt nicht allen das Gleiche. Sie sagt dem Übermütigen ganz etwas anderes als einem Schwermütigen. Und der Martin Luther sieht auch, dass ein angefochtener Mensch nur tiefer rein findet oder reingezogen wird in den Strudel von seinen eigenen finsteren Gedanken, wenn er sich ausschließlich nur auf diese Gedanken konzentriert und darum ratet er genau das Gegenteil von dem zu tun, was der Satan raten tut. Ich zitiere nochmal in seiner markanten Sprache: Dem Teufel, der einem das Leben verdrießen will, gilt es dadurch ein Schnippchen zu schlagen, indem man die guten Gaben Gottes nicht verschmäht, sondern dankbar genießt. Aus diesen Worten heraus spüren wir etwas von dem Seelsorgeherz von Martin Luther, wo selber immer wieder tiefste, innere und äußere Widerstände erlebt hat. Wo immer wieder geplagt worden ist von dunklen Gedanken. Und auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir mal drauf, auch gelernt hat, in diesen dunklen Gedanken im Wort Gottes gegründet zu sein. Wo gelernt hat, in diesen dunklen Gedanken vom Wort Gottes her Widerstand zu leisten und denen begegnen. Und seine Impulse sind noch heute hilfreich. Und ein Weg dazu wird uns auch zeigen in dem Psalm 118. Ich lese es nochmal. Vers 13, was heißt: Man stößt mich, dass ich fallen soll. Und jetzt lese ich auch noch den Vers 16, was heißt: Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Geste kennen wir alle, zum Beispiel aus der Sportwelt. Sieger, jetzt ist ja das Ende von der, was ist jetzt, Ski-Weltcup-Finale gewesen, immer wieder sieht man die Bilder, die drei Besten, die heben die Hände auf. Sicher die rechte und manchmal die linke auch noch. Das ist ein Zeichen von der Geste vom Sieger im Sport, oder wir kennen das auch im Krieg. Aber wenn ich das Wort so lese, die Rechte des Herrn ist erhöht, kommt mir noch ein anderes Bild vor Augen, das ihr jetzt da vorne seht. Leider wieder eine Feriengeschichte, aber wir arbeiten zwischendrin auch noch ein bisschen etwas. Aber wir sind in der Ferien mit den Kindern, auch die noch klein waren. Dann haben wir einen Ausflug gemacht an den Thunersee, nach Spiez, haben ein bisschen flaniert am See und plötzlich sieht man am Horizont eines von diesen majestätischen, grossen Schiffen der Thunerseeflotten auftauchen am Horizont. Und je näher das Schiff kam, desto mehr Wellen hat es gegeben, desto mehr Lärm hat es gegeben. Und da ist mir etwas eben aufgefallen, was wir hier ganz klein sehen. Zur Rechten vom Schiff, majestätisch, hat man eine besondere Person gesehen. Als das Schiff näher kam, habe ich die Person ein bisschen näher fixiert und mir ist aufgefallen, die Person, zu Recht erhöht vom Schiff, die war ganz ruhig. Ganz ruhig. Die war sich der Situation sicher. Ich hatte sogar den Eindruck gehabt, die hat das richtig demonstriert. Ich habe alles auf dem Schiff und auf dem ganzen Thunersee im Griff und in Kontrolle. Ich muss euch, glaube ich, nicht sagen, wer die Person ist. Es ist der Kapitän gsi. Und das ist mir zu einem Bild geworden. Genau so ist es mit Jesus, dem Sohn Gottes. Jesus ist gestorben, Jesus ist wieder auferstanden, wie wir vorher gesungen sind. Und er sitzt jetzt als der Auferstandene, als der Kapitän, erhöht zur Rechten Gottes. Man findet ja das Bild, das alttestamentlich, auch wieder im Neuen Testament. Jesus hat sich gesetzt, erhöht zur Rechten vom Vater. Ja, und was macht er jetzt da? Auch jetzt sitzt er zu Rechten erhöht. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Das gilt auch heute Morgen. Was macht er? Wir können es im Bild ausdrücken. Er sitzt noch heute ganz ruhig am Kommandosteuer vom grossen, vom schaumenden, vom schnelllebigen Weltgeschehen. Er hat das Weltgeschehen im Griff als der grosse Kapitän. Und das Völkermeer ist ja im Moment wieder rechte Bewegung. Das ist ja ein biblischer Begriff, das Völkermeer. Immer mehr grosse Länder werden wieder von Despoten regiert. Drohender Handelskrieg. Chinesen, die wollen eine neue Weltordnung einführen. Oder auch unsere Länder, wo die ethischen Normen neu definiert werden, Ehe für alle und so weiter. Es wogt im Weltgeschehen. Aber Jesus sitzt noch heute ruhig am Kommandosteuer als der Auferstandene, erhöht zur Rechten Gottes als der Kapitän von dem schnelllebigen, von dem schäumenden Weltgeschehen. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Aber es gilt nicht nur für das grosse Weltgeschehen, sondern Jesus hat auch mein und dies kleine Lebensschiffli im Griff, was so schnell und angsteinflößend erschüttert wird. Wir kennen das alle, unser kleines Lebensschiff, ein kleiner Virus und schon fängt es an zu zittern. Aber in allen Erschütterungen, in allen Überforderungen vom Alltag, in allen Ängsten, die uns vielleicht in Bezug auf die Zukunft beschäftigen, in allen Leiden, die da sind, vielleicht im Moment auch körperliche Leiden, sitzt Jesus ganz ruhig am Kommandosteuer von mim und im Leben. Und ich predige das auch mir selber heute Morgen. Es gibt im Moment auch einige Wellen in meinem Leben. Aber das ändert nichts. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Wir sind da unsere Senioren in Teingen und solche Senioren gibt es sicher auch in der FEG in Ephretik. Ich habe immer wieder auch ein Vorbild. Ich bin ja Senior-Pastor, das seht ihr an meinen grauen Haaren. Und das habe ich halt ab und zu ein Bibelstündli mit den Senioren. Wir sitzen da am Tisch rum und ich habe angefangen, als erstes frage ich immer alle, wie es ihnen geht. Das ist mehr als die Hälfte der Bibelstunde, aber das ist auch wichtig. Und da sitzen Leute mehr um den Tisch rum, markante Leute, willensstarke Leute, die Gemeinden jahrelang geprägt haben, die jetzt aber älter werden, schwächer werden. Und eine Frau hat mir vor einiger Zeit gesagt, weisst du, Matthias, ich kann nicht einmal mehr den eigenen Haushalt machen. Ich bringe es bis am Mittag fast nicht mehr fertig, die eigene Toilette, also die eigene Körperpflege selber zu machen. Es ist fast Mittag, bis ich das mühsam gemacht habe. Und dann schmunzelt sie und sagt, weisst du, ich habe es immer weniger im Griff. Aber ich bin so froh, dass ich den Kapitän kenne, der noch alles im Griff hat in meinem Leben. Und wisst ihr, was ich einmal denke, wenn ich so Sachen höre? Und ich merke, das ist nicht nur fromm geredet, das ist gelebt. Dann denke ich einmal, so möchte ich auch mal alt werden. Das sind Vorbilder. Nicht nur Theorie, sondern jetzt im Alter, wo es rauskommt. Ich kann es nicht mehr greifen. Ich überlege mir immer, das sind Leute, die ihr Leben gemanagt haben. Und durchgezogen haben und gesagt, wo es lang geht. Das ist ja schwierig dann plötzlich. Ich kann es nicht mehr im Griff. Und könnte sagen, ich habe es nicht mehr im Griff. Aber ich bin froh, der Heiland hat es immer noch im Griff. Und das macht mich ruhig. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Aber es heißt da, ich komme nochmal auf das zurück, man stößt mich, dass ich fallen soll. Und das ist ja die Erfahrung eigentlich von jedem Christ. Darf ich es sogar so formulieren, wer das nie erlebt, dann muss man fragen, ob du überhaupt ein Christ bist. Das erlebt jeder Christ. Man stößt mich, dass ich fallen soll. Da ist einer, der will, dass man umfällt. Da ist einer, der nicht nur will, dass man umfällt, vor allem, der will, dass man liegen bleibt. Ich mag mich noch gut erinnern, als ich zum Glauben an Jesus gekommen bin. Das war eben mit 15 Jahren in dem Unti-Lager mit deinen zwei Onkeln. Ich mag mich noch gut erinnern. Und ich habe mich so gefreut, wiedergeboren, habe ich so richtig gemerkt, jetzt bin ich wiedergeboren. Neue Identität in Jesus, jetzt habe ich neues Leben, jetzt ist mir alle Schuld vergeben. Jetzt habe ich ewiges Leben, wie habe ich mich gefreut. Und auf der anderen Seite, manchmal von einem Moment auf den anderen bin ich in ein Gefühlschaos hineingestürzt. Gefühlsmäßige Unsicherheiten. Und ich habe das nicht einordnen. Die Ambivalenz eigentlich in meinem Christenleben. Ja, bin ich jetzt Christ? Jetzt plötzlich habe ich total andere Gefühle. Vorher spüre ich, wie Jesus mich angenommen hat. Ich habe ewiges Leben. Ich bin geborgen in ihn und plötzlich wieder ganz andere Gefühle. Es hat mich völlig irritiert. Und ich mag mich erinnern, hatte an meinem alten, erfahrenen Christ mein Leid geklagt und habe erwartet, er hätte Bedauern mit mir und er hat nur gelacht. Und er hat gesagt, das ist völlig normal. Matthias, und das bleibt so, bis du stirbst. Das gehört zum Christenleben. Das Spannungsfeld. Das ist völlig normal. So wie wir es hier eigentlich auch gelesen haben. Man stößt mich, dass ich fallen soll, weil Satan immer noch aktiv ist in dieser Welt. Das gehört zum Christsein. Meine Frau und ich sind jetzt 29 Jahre verheiratet. Ich weiß nicht, wie es den langjährig Verheirateten geht. Und das sollte man einander ja ein bisschen kennen. Man sagt, es braucht 20 Jahre, bis man weiß, wer man wirklich geheiratet hat damals. Also wir sind jetzt schon ein bisschen drüber. Aber ich sage Ihnen oder euch ganz ehrlich, bei uns gibt es manchmal, trotz wir einander gut kennen, so Spannungen. Manchmal wissen wir nicht, ist nicht einmal etwas faktisch da, aber so eine Spannung baut sich auf und man kann sich manchmal über Sachen nerven, die gar nicht nötig sind. Und plötzlich kommt es wieder in den Sinn. Ah, man stößt uns, dass wir fallen sollen. Ich darf euch nicht einmal eigentlich sagen, wir machen seit 20 Jahren Ehevorbereitungsseminar, meine Frau und ich. Und es ist mehrmals schon passiert, wo wir an den Ort hergefahren sind, an Seminar. Ort ist im Auto in so eine dicke Luft gewesen, dass es fast Scheiben rausgehauen hat. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, eigentlich könnten wir jetzt wieder umkehren. Was sollen wir denen sagen, die da heiraten wollen, wenn wir selber so dicke Luft haben?
Und manchmal geht es noch halbe lang, bis man merkt, das hat mit dem zu tun. Man stößt mich, dass ich fallen soll. Manchmal denke ich, jetzt bin ich doch genug lang Christ, man sollte es ein bisschen früher noch merken. Man stößt mich, dass ich fallen soll. Und darum sagt der Apostel Paulus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Weil das Spannungsfeld normal ist. Als junger Christ immer denkt, das sollte mal weg, wenn ich ein richtiger Christ wäre. Nein, das bleibt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Aber wie kämpfen wir denn da? Der Psalm 118 gibt uns ganz einen unkonventionellen Rat. Und jüngere Leute denken vielleicht, das tönt ja so richtig altbacken, was jetzt kommt. Aber ich liebe den Vers 15, was jetzt heisst, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Wenn ich den Vers lesen oder zu mir reden lasse, um immer die gleiche Geschichte in Sinn wieder aus den Ferien. Entschuldigung. Aber ich muss sie euch erzählen. Wir sind damals in Frankreich in der Ferien gewesen, vor vielen Jahren. Und damals haben die Pastoren noch kein Handy gehabt. Und meine Frau und ich, wir können beide nicht gut Französisch. Wir sind also völlig isoliert mit der Familie. Kinder klein und uns hat man einen Rat gegeben, wenn die Kinder klein sind und man will ausschlafen, dann muss man das am Abend machen. Das haben wir gemacht, wir sind früh ins Bett. Ich kann mich erinnern, ich war unter einem Lindtuch, es war heiss im Sommer. Da wollte ich ein bisschen einschlafen und plötzlich höre ich aus dem Nachbarhaus raus so helles, fröhliches, kurzes Jubeln. Und dann war es wieder ruhig und ich wollte wieder ein bisschen einnuckeln. Und es ist fast gelungen, kommt wieder so ein helles, fröhliches Kinderjubeln aus den Nachbarhäusern raus. Und es hat sich mehrmals wiederholt, ich weiß nicht wie viel Mal. Und irgendwann ist der Moment gekommen, wo die Kinder jubelnd auf die Straße rausgerannt sind. Mich hat das so berührt, so herzhaft, so natürlich haben die gejubelt. Und mir ist dann nachher klar gewesen, was gelaufen ist. Damals ist Frankreich Fußball-Europameister geworden. Das war der Punkt. Und ich mag mich erinnern, unter der Decke ist mir der Bibelvers in den Sinn gekommen. Der hat mich tief berührt und da kommt mir immer wieder in den Sinn. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Und ich frage mich heute Morgen und habe mich immer wieder gefragt, seither, wie oft hört man so ein herzhaftes Jubeln über den Sieg Gottes in den Häusern der Christen? Oder auch die Frage, warum wagen wir es oft so wenig, herzhaft zu jubeln über den Sieg Gottes? Oder warum hat scheinbar das Monopol zum Jubeln einzig die Sportwelt übernommen? Eigentlich müssten wir Christen das Monopol haben zum Jubeln. Wenn wir uns das einmal überlegen. Wir als Christen haben ja viel mehr Grund zum Jubeln als alle Sportfans, weil der beste Sportler und die beste Mannschaft, die heute oder gestern gewonnen hat, wird vielleicht am nächsten Wochenende wieder verlieren und das ist Katzenjammer. Und wir haben noch viel mehr Grund zum Jubeln. Wir wissen ja nicht alles, was sich in der unsichtbaren Welt abgespielt hat, wo Jesus am Kreuz unter grössten Qualen gehangen ist. Und am Schluss hat Jesus noch mit letzter Kraft die Worte gesagt am Kreuz. Es ist vollbracht. Wir wissen nicht genau, was sich in der unsichtbaren Welt alles abgespielt hat. Es kann sein, dass Satan und sein Dämonenherr vielleicht heimlich schon triumphiert haben, wo sie Jesus leiden gesehen haben am Kreuz. Aber eins ist sicher. Spätestens in dem Moment, wo Jesus die Worte ausgesprochen hat, es ist vollbracht, ist Satan und mit ihm sein ganzes Dämonenherr zusammengezuckt. Weil sie spätestens dann realisiert haben, wir sind besiegt. Noch nicht vernichtet, aber besiegt. Und es gibt ja mehrere oder viele Bibelstellen, die das auch sagen im Neuen Testament. Auf denen wir es dürfen wagen zu jubeln über den Sieg Gottes. Ich möchte nur eine zitieren, Kolosser 2, ab Vers 14, was heißt: Am Kreuz wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet, das heißt eben besiegt, noch nicht vernichtet, aber besiegt. Und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie triumphierte. Man stößt mich, dass ich fallen soll. Ich sage es nochmal, das bleibt bis ans Lebensende. Aber jetzt liegt es an mir und an dir immer wieder neu, dieses Faktum vom Sieg Gottes im Glauben zu beanspruchen. Jetzt gilt es immer wieder. Es liegt an mir und an dir, dieses historische und auch juristische Faktum. Im Römer 6 wird das ja sogar juristisch begründet. Dieses historische und juristische Faktum vom Sieg Gottes immer wieder neu festzumachen. Wenn zum Beispiel negative Gedanken und Versuchungen erbarmungslos auf uns einhämmern. Oder wenn sündige Tagträume sich möchten in meinem Denken einnisten und uns von Jesus wegziehen möchten. Ich sage es nochmal, es liegt an mir und an dir, gerade in dem Moment, in Gedanken uns auf den Sieg Gottes am Kreuz zu berufen. Ich weiss nicht, was sie denken. Vielleicht denken sie also, Matthias, für das hättest du nicht müssen, von Thayingen nach Ephretiken kommen, um das zu verkündigen. Das wissen wir doch schon lange. Mag sein. Jemand hat einmal gesagt, viele Christen beschäftigen sich am liebsten mit den letzten Dingen und haben oft die ersten noch nie eingeübt. Der Satz ist mir rein. Viele Christen beschäftigen sich am liebsten mit den letzten Dingen. Wie ist das genau mit dem prophetischen Wort und so weiter? Das ist ja auch interessant. Aber haben die ersten Dinge noch nie wirklich eingeübt. Und ich glaube, um das geht es in meinem und in deinem Glaubensleben immer wieder. Nicht, dass man jeden Sonntag wieder etwas Neues wissen, sondern dass man das Zentrale vom Evangelium immer wieder neu tünt. Sind ihr einverstanden? Um das geht es immer wieder. Und gerade der Psalm ermutigt uns, das immer wieder neu und konkret zu tun im Alltag. Wenn du im Internet bist, ganz praktisch und im Begriff bist, plötzlich auf Seiten kleben zu bleiben, wo man ja merkt, dass Christus der Heilige Geist. Ich weiss, es tut mir nicht gut, es verschmutzt meine Fantasie, dem proklamierten Sieg von Jesus. Und mir gefällt der Vers drum so gut, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten gerochen. Ich muss mich nicht verkrampfen. Ich muss ja nicht sagen, ja, aber ich darf das ja als Christ nicht tun, sondern man singt mit Freuden vom Sieg. Das heisst, das entkrampft ja. Ich darf mich fröhlich auch in den negativen Gedanken etwas spüren oder nicht auf den Sieg berufen. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten, wenn Gedanken vom Neid kommen. Wir sind ja nicht alle gleich versuchlich. Oder kommen vielleicht bei dir mehr Gedanken vom Eifersucht? Oder du bist ungerecht behandelt worden und es kommt so auf. Kenne ich auch. Man singt mit Freuden vom Sieg. Oder vielleicht alte Verletzungen, die in den Nahsituationen plötzlich wieder raufkommen. Proklamier den Sieg von Jesus. Oder alte Groll, man hat gemeint, jetzt haben ihn unter den Füßen. Plötzlich in der Nahsituation kommt alles wieder rauf. Mir hat letzte Woche eine Frau gesagt, wenn ich nur an meinen Vater denke, es kommt mir immer wieder rauf. Proklamier den Sieg von Jesus. Denn da fließt mir Kraft zu, dass die negativen Gedanken mich einfach überrollen. Der Richard Kreise, die Eltern haben den wahrscheinlich noch gehört, die haben nämlich vor vielen Jahren hier in der FEG Wetzigen eine Evangelisation gemacht mit dem Richard Kreise. Ich habe ganz viele Kassetten gelassen, bin nie da gewesen, aber Kassetten gelassen. Und da hat er mal gesagt, das ist Marina als junger Christ, wenn das Blut in deinen Adern zu kochen beginnt, so hat er es formuliert. Das Gleiche, was ich jetzt gesagt habe, ein bisschen feiner. Wenn das Blut in deinen Adern zu kochen beginnt, dann proklamiere den Sieg Jesu. Ich habe es mal predigt an einem Sonntag. Da ist ein Mann, ein Älter, der gerade zum Glauben gekommen ist, hat mir am Ausgang gesagt, das gehe ich jetzt gerade testen, ob das funktioniert. Nächste Woche. Dann ist er wieder gekommen. Und er war so ein bisschen ein Mutze. Ein Mutze-Berner hat gesagt, und ihn wieder gesehen beim Ausgang, es hat funktioniert. Genau. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten gerechten. Das heisst, du darfst unerschrocken von dem Siegesrecht Gebrauch machen, wo dir geschenkt worden ist, der Sieg von Jesus über Sünde und auch über den Satan. Und der Sieg ist uns nicht einfach geschenkt, um irgendwo ins Hinterstübli zu verdammen, von unserem Hirn oder in den Keller runter, in eine Kiste hinein zu tun, wo es heisst, theologische Theorie. sondern der Sieg ist uns geschenkt, dass wir ihn immer wieder beanspruchen. Dass wir das Geschenk immer wieder abholen. Und dazu will uns der Psalm kräftig motivieren. Und das war nicht nur einem Martin Luther eine Hilfe, sondern ich glaube, das ist uns allen immer wieder neu eine Hilfe. Amen.